SWR 2 zur Person.
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen die Musikstücke in dem nun folgenden Podcast-Angebot gekürzt haben.
Eine Sendung zum 450. Geburtstag von Claudio Monteverdi. Ich bin Doris Bleich und ich freue mich sehr, Sir John Eliot Gardiner zu begrüßen. Salve!
Danke.
Sie haben als Student einen Chor gegründet und ihn nach Claudio Monteverdi benannt, den Monteverdi Choir. Das war 1964, Sie waren damals Anfang 20 und seitdem hat sie Monteverdi nie mehr losgelassen.
The thing about Monteverdi, which I find so absolutely mesmerizing.
Was mich an Monteverdi absolut fasziniert und mich voll und ganz packt, wenn ich auch nur an seine Musik denke, das ist die tiefe Ausdruckskraft, menschliche Emotionen in allen Variationen, von Trauer bis Freude, von Glück bis zu extremer Traurigkeit, Wut, Zärtlichkeit. Diese Musik drückt die ganze Bandbreite der menschlichen Leidenschaften aus. Kein anderer Komponist hätte sich auch nur vorstellen können, das auf diese Weise in Musik zu setzen.
Eingangschor aus Claudio Monteverdis Marienvesper, gesungen vom Monteverdi Choir, gespielt von den English Baroque Soloists und geleitet von Sir John Eliot Gardiner. Der Instrumentalpart dieses Chores ist ein Recyclingprodukt. Monteverdi hat ihn einige Jahre vor der Marienvesper schon einmal verwendet, als Eröffnungstoccata seiner Oper L'Orfeo. Vermutlich war die prägnante Melodie eine Art Erkennungsmelodie der Herzogsfamilie Gonzaga, bei der war Monteverdi viele Jahre lang als Hofmusiker angestellt. Und hier treffen wir schon auf ein Phänomen, das typisch ist für diese Zeit und auch für Monteverdi. Geistliches und Weltliches trifft zusammen, in Monteverdis Person und in seiner Musik.
Those two works, Orfeo and the Vespers, one written for a private opera performance, the other written for, who knows, but certainly for the church.
Diese beiden Werke, L'Orfeo und die Marienvesper. Das eine ist für eine private Opernaufführung geschrieben, das andere, wer weiß für wen, auf jeden Fall für die Kirche. Sie sind für mich fast wie siamesische Zwillinge. Meiner Ansicht nach ist Orfeo das spirituellere Werk. Die Marienvesper, das theatralischere. Die Vesper ist in Mantua komponiert. In ihrer Substanz ist sie aber sehr venezianisch geprägt, genauso in ihrer liturgischen Funktion.
Venice was out of step with the rest of the Counter-Reformation with Romans and had a much more liberal attitude towards what was appropriate in church when it came to music making.
Venedig hatte sich ausgeklinkt aus den Bestrebungen der Gegenreformation, die von Rom ausgingen. Dort hatte man einen viel liberaleren Blick auf die Kirchenmusik. Maria steht in der venezianischen Liturgie im Mittelpunkt, die Madonna, der Meeresstern. Diese theatralische Kraft hat etwas mit der Kirche San Marco zu tun, mit ihren vielen Emporen, Galerien und kleinen versteckten Nischen und Ecken. Die Musik passt da perfekt hinein.
Niches and corners of the building in this extraordinary Byzantine basilica fits the music so perfectly.
Wir hören gleich rein in das Dixit Dominus der Marienvesper, das Sie aufgenommen haben mit dem Monteverdi Choir und den English Baroque Soloists, und zwar in der Basilica San Marco. Das war bestimmt ein unglaublich tolles Erlebnis, auch klanglich und wahrscheinlich auch so vom Bewusstsein, jetzt bin ich wirklich an diesem Wirkungsort von Monteverdi, oder?
It was very, very special doing the Vespers in San Marco. I mean, we were recording it for Deutsche Grammophon Gesellschaft on Archive label, but we were also doing it for BBC as a television production at the same time. And the gods weren't with us because the BBC were on strike.
Das war schon etwas ganz Besonderes. Wir haben die Marienvesper damals für die Deutsche Grammophon aufgenommen und gleichzeitig fürs BBC-Fernsehen. Das Ganze stand unter keinem guten Stern. Die BBC war im Streik und die Kameraleute konnten deshalb von unseren zwei Konzerten nur eines aufzeichnen. An diesem Abend zerstörte ein Hund unsere Aufnahme, der von irgendeinem Gebäude herunterbellte. Am Ende der Aufführung beschlossen wir, Nachaufnahmen zu machen. Und zwar die ganze Nacht. Das war ein außergewöhnliches Erlebnis. San Marco, Venedig überhaupt, ist so voller Touristen. Man sieht die Bodenmosaiken überhaupt nicht, die Farben des Marmor. Der Kameramann der BBC hatte es wunderschön ausgeleuchtet für uns. Und wir waren ganz allein in der Kirche. Wir fingen an mit der großen Besetzung inklusive Kinderchor. Dann schickten wir die Kinder ins Bett. Am Schluss waren nur noch drei Solisten übrig, die Tino-Gruppe und ich. Als der Morgen dämmerte, mussten wir aufhören. Wir gingen leicht berauscht auf die Piazza San Marco. Ein paar Tauben flatterten auf, alle Cafés waren geschlossen. Wir brauchten dringend einen Cappuccino.
And we had to stop because the light came up, the dawn came up and the light was coming through the porphyry windows and the BBC cameraman said you have to stop now. And so we walked out slightly punch drunk into the Piazza San Marco with just a few pigeons flapping away and all the cafes shut and we were desperate for a cappuccino. And,
das war eine Nacht mit Monteverdi.
It was a night with Monteverdi, it really was. But it was very special, unforgettable.
Unvergesslich.
Claudio Monteverdi, der Psalm Dixit Dominus aus der Marienvesper, in der Basilica San Marco aufgenommen vom Monteverdi Choir, den English Baroque Soloists und dem Dirigenten John Elliott Gardiner, heute Gesprächsgast in SWR 2 zur Person.
Lassen Sie uns einen Zeitsprung machen zum Beginn. Wir gehen ein bisschen durch die Biografie auch von Monteverdi. Geboren wurde er 1567, also vor 450 Jahren, in Cremona, der Stadt des Geigenbaus. Und sein Leben lang hat er eine Vorliebe gehabt für gute Streichinstrumente. Das kann man immer wieder hören in seiner Musik.
And he was a string player himself.
Und er war Bratschist oder Gampenspieler, dann später am Hofe der Gonzaga in Mantua.
Eben.
Er war 15, als er seine erste Sammlung mit geistlichen Werken veröffentlicht hat. Und darauf folgen dann nochmal ein Band mit kleineren Madrigalen und dann beginnt er seine große Serie von Madrigalbüchern, von weltlichen Madrigalbüchern, damals die zentrale Gattung in der weltlichen Musik. 1591 dann veröffentlicht Monteverdi sein zweites Madrigalbuch, da ist er 23 und bekommt eben seine erste Stelle als Violaspieler. Und wir hören gleich rein in das Madrigal Ecco Mormorar Londe von Monteverdi, gesungen vom Concert of Music nach einem Gedicht von Torquato Tasso. Herr Gardiner, merkt man denn diesen frühen Madrigalen schon an, dass da ein so großer Meister am Werk ist?
Oh, I don't think you can judge from that, no. Wonderful, though, the Eco Mormor Alonde is. It's so beautiful. It's the evocation of the dawn and the rustling of the leaves. It's a beautiful piece of tone painting in music, but in a very...
Nein, ich glaube, von da aus kann man ihn nicht beurteilen, obwohl das ein herrliches Madrigal ist. Es beschwört die Morgendämmerung herauf, das Rascheln der Blätter. Es ist eine wunderschöne Tonmalerei, in einer sehr knappen Form, es dauert nur 4 Minuten. Monteverdis Madrigale sind nicht nur eine Vorbereitung auf die großen Opern, die dann folgten. Sie haben dieselbe Ästhetik und dasselbe Ideal. Die Musik will die menschlichen Leidenschaften schildern und hervorrufen. Monteverdi ist fast wie ein Naturwissenschaftler vorgegangen. Er erforscht die Möglichkeiten, die Musik so zu formen, dass sie die menschlichen Gefühle zum Ausdruck bringt, die so wenig greifbar sind.
The different ways that one could mold music to encompass this intangible thing, which is our feelings, our human feelings. Because you have to remember that at the same time, composers such as Palestrina were still.
Man muss sich bewusst machen, dass zur gleichen Zeit Komponisten wie Palestrina es immer noch als ihre Aufgabe sahen, mit Musik den Glanz des Himmels darzustellen, in dem sich die Ordnung und die Schönheit Gottes und der Schöpfung spiegelt. Monteverdi gehört zu einer Generation außergewöhnlicher Künstler und Naturwissenschaftler, die das zurückwiesen und sagten, nein, der Mensch ist das Zentrum des Universums. Wir heute beschäftigen uns mit Fragen, was Menschsein bedeutet, wo die Probleme und die Herausforderungen liegen. Monteverdi stammt aus der Generation der 1560er Jahre. Im selben Jahrzehnt wurden geboren
William Shakespeare, Galileo, Johannes Kepler, Francis Bacon, Caravaggio, Rubens, Cervantes, who wrote Don Quixote. I mean, these were all phenomenal geniuses.
Sie alle sind überragende Genies. Die ganze moderne Welt, in der wir leben, gründet auf ihrer Pionierarbeit. Wir sehen die Welt durch ihre Augen. Sie stehen alle miteinander in Beziehung. Ganz direkt zum Beispiel Monteverdi und der Vater von Galileo Galilei, der Komponist Vincenzo Galilei.
So, Monteverdi is part of a whole generation that transformed the whole way we look at the modern world, it seems to me. He has strong parallels with Caravaggio.
Mir scheint, Monteverdi gehört zu einer Generation, die den Blick auf die ganze Welt verändert hat. Es gibt enge Parallelen zwischen ihm und Caravaggio. Caravaggio malt Bettler, Huren und Schmuddelkinder mitten hinein in seine Gemälde von den Jüngern Christi oder von Magdalena oder Jesus. Das sind Menschen aus Fleisch und Blut. Oder denken Sie an Shakespeare, wie er das Niedere und das Hohe aufeinandertreffen lässt. Zum Beispiel die Totengräber im Hamlet, die sind so bedeutend. Bauern und Adlige stehen einander gegenüber. Das ist ein Leitmotiv bei Shakespeare. Und das trifft man auch bei Monteverdi. In der ersten Szene der Incoronazione di Poppea zum Beispiel. Da mosern die beiden Soldaten über ihren schlechten Sold und regen sich auf, dass sie Wache schieben müssen, während Nero eine Affäre hat mit der Freundin von Ottone. Das scheint mir so nah an Shakespeare. Wenn man es ganz auf die Essenz runterkocht, dann geht es immer darum, die Gesellschaft als Ganzes zu sehen und den Menschen in seiner ganzen Vielfältigkeit.
And if you boil it all down to its essence, it's all to do with looking at society in the round and looking at the human condition in the round in all its Vielfältigkeit, it's all its different variety of human experience.
Und die Spannungen auch, die dadurch entstehen.
Tremendous tension.
Die sind riesig, zwischen den verschiedenen Charakteren und den verschiedenen Schichten der Gesellschaft.
Und teilweise auch in den Charakteren selbst.
Well, um auf Ihre Frage zurückzukommen, ob man in Madrigalen wie Eco Mormoralonde schon Monteverdis Opern erkennen kann, nein, die Opern wurzeln in seiner tiefen Reflexion und in der Rolle, die er in der musikalischen Revolution um 1600 spielte.
Zeitgenosse nennt Monteverdi Oracolo della Musica, Orakel der Musik. Ist das passend? Also es ist sicherlich ein schönes Bild.
I think it's very true and pertinent to think of him as the oracle of music.
Ich finde ihn zutreffend und angemessen. Monteverdi ist ein Wegbereiter der modernen Musik. Der Musikwissenschaftler Leo Schrade nannte ihn den Schöpfer der modernen Musik. Es geht vielleicht ein klein bisschen zu weit, und andere Musikwissenschaftler finden das übertrieben. Aber er hat auf jeden Fall die Weichen gestellt für das, was wir als moderne Musik ansehen. Merkwürdig ist, wie schnell seine Musik in Vergessenheit geriet und um wie viel weniger wagemutig die Musik im frühen 18. Jahrhundert wurde, bis man dann zu Bach kommt.
War Monteverdi denn ein kampfeslustiger Mensch?
Yes, I think he was. I think he was a combative character, a feisty character who stood his ground, who had a lot of opposition.
Ja, er hatte Kampfgeist und konnte sich behaupten. Er hatte viele Gegner und er hatte ein ausgeprägtes Bewusstsein für seine eigene Würde. Das wissen wir aus seinen Briefen. Auf einer Reise nach Venedig wurde er unterwegs einmal ausgeraubt und trug nur noch die Kleider am Leibe. Das war eine fürchterliche Kränkung für ihn. Oder seine Briefe an Alessandro Strigio. Damals war er schon in Venedig und der Hof in Mantua wollte ihn zurücklocken. Da schreibt er: Wie könnte ich jemals die Demütigung vergessen, als ich für meinen Lohn Schlange stehen musste? Wenn ich hier in Venedig Musik mache, dann rennt die ganze Stadt zu mir. Mantua war eine Quälerei. Ich war krank, meine Frau starb, meine beste Sängerin starb, die Moskitos übertrugen Malaria. Die Zeit in Mantua war zwar die kreativste in Monteverdis Leben, aber er litt entsetzlich. Dann wurde er von dem Kritiker Artusi angegriffen, so ähnlich wie Bach dann später von Scheibe angegriffen wurde. Da ist fast immer irgendein Musikkritiker ohne kreative Begabung, der versucht zu
pisen. And there are parallels between Bach and Monteverdi because neither of them were academic.
Es gibt Parallelen zwischen Bach und Monteverdi. Keiner von beiden war akademisch gebildet. Bach wurde in Leipzig verunglimpft. Er war als Thomaskantor nur dritte oder vierte Wahl, weil er nicht studiert hatte. Er sprach mit thüringischem Dialekt, war nicht Teil der intellektuellen Elite von Leipzig. Als Scheibe ihn angriff, musste Magister Birnbaum für Bach das Antwortschreiben verfassen. Monteverdi versprach, einen Traktat zu verfassen, der seine Seconda Pratica verteidigen würde. Aber das machte sein Bruder für ihn. Zwei so verblüffende Genies. Ich glaube, beide spürten, dass es ihnen viel eher entsprach, ihre Ideen in ihrer Musik zu artikulieren.
Bach, both of them unbelievable, mind-boggling geniuses, felt that that was their style, that that was the way that they wanted to articulate their ideas. They wanted to do it through music.
Und dann war es gar nicht mehr nötig, eigentlich sich wortreich für irgendetwas zu entschuldigen oder seine Ästhetik darzulegen, wahrscheinlich, oder? Denn wenn man die Musik hört, dann erklärt es sich eigentlich von selbst.
Yes, I agree, but think of Bach's contemporary Jean-Philippe Rameau.
Ja, aber denken Sie an Bachs Zeitgenossen Jean-Philippe Rameau. Er fasste seine Ideen über Harmonik und moderne Ästhetik in Worte. Für ihn war das Quelle des Komponierens. Es ist eine Frage des Temperaments. Sie haben gefragt, ob Monteverdi kampfeslustig war. Ja, das war er. Extrem sogar. Ich glaube, er war sehr verletzlich. Er litt so sehr, als seine Frau starb, und er war seinen beiden Söhnen ein sehr besorgter Vater. Auch hier wieder, sehr ähnlich wie Bach.
The loss of his wife that pained him, and then he was a very concerned father for his two sons. Again, very like Johann Sebastian Bach.
Und die Söhne haben nur Probleme gemacht. Das kommt noch dazu.
In both cases, the sons of the composers caused huge problems. Absolutely.
Der Zankapfel über den wir gerade gesprochen haben, dieses Madrigal Cruda Marilli, das ein paar Dissonanzen sehr frei behandelt, die gegen die Regeln damals, gegen die ganz strengen Satzregeln verstoßen. Für uns klingt das heute doch recht harmlos.
If you compare Monteverdi's use of dissonant intervals to that of Gesualdo,
wenn Sie vergleichen, wie Monteverdi mit Dissonanzen umgeht und wie Gesualdo das macht, oder auch Jacques de Weerdt oder Pallavicino, dann wirkt Monteverdi wirklich einigermaßen harmlos. Aber das ist nicht das, was seine Originalität ausmacht. Das wirklich Originelle ist die Spannung, die er erzeugt, zwischen einer melodischen Linie und einem Basso Continuo, die sich kontrapunktisch gegenüberstehen. Seine Harmonien ergeben sich aus dem Kontrapunkt. Dadurch entsteht die Spannung. Das ist zum Teil eine Frage des Rhythmus und zum Teil der Harmonik. Das ist völlig neu. In der vorhergehenden Generation würde man sowas nie finden. Bei Palestrina sind 4, 5 oder 6 Stimmen in ein Gewebe eingebunden, das dahin fließt. Dabei sind bestimmte Dissonanzen verboten. Monteverdi schreibt Dissonanzen, um Emotionen darzustellen.
Monteverdis use of dissonance is for emotional impact.
Ja, und das ist wahrscheinlich der Hauptunterschied. Sobald jemand außer sich ist emotional und ich das als Komponist zeige, so argumentiert ja Monteverdi oder sein Bruder, ab da darf ich die Regeln brechen, denn dazu dient letztlich die Musik, um die Extreme darzustellen. Da kann man sich nicht mehr an jede Regel halten, klammern, sondern muss sie umgehen.
In breach of the rules of traditional harmony, traditional Music-making.
Das ist vielleicht eine Regelverletzung, aber das interessiert ihn gar nicht. Er interessiert sich für jedes nur mögliche Mittel, um den Zustand des Menschen darzustellen. Vollkommen ungeschönt und nackt.
Rawness, its nakedness, that's what he's interested in.
Ay lasso. Wir hören dieses Madrigal Cruda Marilli aus dem 5. Madrigalbuch, veröffentlicht 1605 mit Lézard Florizon, und Paul Agnew ist der Dirigent. Kleiner Zeitsprung zurück. Vincenzo Gonzaga, Monteverdis Dienstherr, ernennt ihn 1595 vorübergehend zum Maestro di Cappella, aber wirklich nur ersatzweise, denn Monteverdi begleitet ihn auf eine große Reise nach Ungarn. Monteverdi macht sich Hoffnungen, bald aufzusteigen, aber als der Hofkapellmeister Jacques de Weerdt stirbt, wird er übergangen und ist erstmal ziemlich beleidigt.
Er war höchst beleidigt. Monteverdi felt offended when he was passed over as Maestro di Cappella, because he felt that he justified that.
Er war der Meinung, diese Position stünde ihm zu. Aber bei der Familie Gonzaga war er als Hofdiener angestellt. Da half alles ja mal nichts. Die Hierarchien waren klar. Und es war ganz allein die Entscheidung des Herzogs, ob er Monteverdi aufsteigen ließ oder nicht.
1601
wird Monteverdi dann aber doch Hofkapellmeister, als Benedetto Pallavicino stirbt. Und dann kommt der erste große Meilenstein. L'Orfeo.
Possentes irto et formidabilum.
senza cui far passaggio all'altra riva.
Presente Spirito, der Bittgesang des Orpheus aus Monteverdis Favola in Musica L'Orfeo. Anthony Rolfe Johnson war der Tenor und die English Baroque Soloists spielten unter Leitung von John Elliott Gardiner. Er ist heute mein Gesprächspartner in SWR 2 zur Person zum 450. Geburtstag von Claudio Monteverdi. Was muss ein guter Monteverdi-Sänger mitbringen?
To sing Monteverdi well, you need several things. First of all, you need to forget all about later opera. If you sing Monteverdi as though you're singing Puccini or Verdi or Wagner, you're lost. If you sing it as
Zunächst einmal muss man alles über die spätere Oper vergessen. Wenn man Monteverdi genauso wie Puccini, Verdi oder Wagner singt, hat man schon verloren. Aber wenn man ihn auf eine sehr asketische Art singt, das machen heute manche Sänger immer noch, quasi vegetarisch, dann geht die Leidenschaft verloren und die Werfe seiner Musik. Das sind schon mal die zwei Tabus, zu opulent oder zu karg. Ich denke, man braucht eine fantastisch klangschöne Stimme. Das hat Anthony Rolfe Johnson mitgebracht, als er bei mir den Orfeo sang. Man muss perfekt Italienisch können, weil die Sprache immer im Zentrum steht. Man braucht eine Zartheit in der Stimme, sodass sich die Emotionen darin zeigen, ohne dass man starkes Vibrato singt. Man braucht eine Wendigkeit, sodass man die Verzierungen, die Monteverdi verlangt, singen kann. Die vielen Gruppi und Trilli, die sind sehr orientalisch angehaucht. Möglicherweise hat Monteverdi das aufgeschnappt, als er den Herzog von Mantua nach Ungarn begleitete. Verzierungen zu beherrschen ist fundamental. Am allerwichtigsten ist es, sich in Menschen einfühlen zu können, in die Rolle, die man verkörpert, und auch in die Musiker, mit denen man arbeitet, damit man nicht isoliert singt. Man ist immer Mitglied eines Ensembles. Ziemlich viele Qualitäten.
You're not in isolation. You're constantly a member of an ensemble. So that's a lot of qualities.
Und wie viel Mut zur Freiheit, auch zur rhythmischen Freiheit, braucht man denn?
Man muss sich auch bewusst sein, wann Monteverdi es einem erlaubt, sich gegen die Basslinie und den Rhythmus zu stemmen, wann er einem Rubato zugesteht, die Freiheit innerhalb des rhythmischen Pulses, und wann er verlangt, dass man streng mit den Strukturen umgeht. Das ist eine riesige Herausforderung. Keine zwei Sänger machen es identisch. Das ist das große Vergnügen.
Gibt es für Sie eine Schlüsselszene im L'Orfeo?
Der Prolog, wenn die Allegorie der Musik ankündigt, worum es in der Oper geht, das ist sehr stark. Ich liebe diese Stelle.
I absolutely adore the beginning of Act 2, the Ecco pur cavoi ritorno, when
ich kann nur schwärmen für den Anfang des zweiten Aktes, wenn Orfeo nach Hause zurückkommt, traurig war und jetzt seine Braut wieder trifft. Wunderschön.
Eurydice, that is so beautiful. Who can forget the poignancy of the messenger's scene?
Wer könnte den Schmerz der Botenszene jemals vergessen? Diese Verletzung
brings. I love that. Then, I suppose, Possente Spirito.
Und dann ist, glaube ich, Possente Spirito, Orfeos große zentrale Arie im dritten Akt, das Herzstück. Vorher hat niemand jemals so etwas geschrieben. Wenn ich jetzt eines auswählen müsste, dann würde ich den fünften Akt nehmen. Das ist der kärgste Moment der ganzen Oper. Nur eine einzige Stimme. Orpheus kehrt zurück in die Welt und er hört nur sein eigenes Echo. Die Musik ist so schlicht, aber dabei sehr subtil. Die Spannung, die hier zwischen der einzelnen Stimme und dem Kontinuum entsteht, das ergreift mich am meisten.
Die Tensions, die er kreiert, aber nur zwischen einer single voice und den Kontinuum-Instrumenten, I find that the most poignant.
Eine Szene aus dem fünften Akt von Claudio Monteverdis L'Orfeo mit Anthony Rolfe Johnson als Orfeo und Mark Tucker als Echo. Die Leitung hatte John Elliott Gardiner. Und für ihn ist diese Szene in ihrer Schlichtheit und emotionalen Intensität eine der ergreifendsten. L'Orfeo ist in zwei gedruckten Partituren überliefert, ein Luxus. Normalerweise haben wir viel weniger Quellenmaterial, Handschriften meistens. Und trotzdem war es für Sie eine Puzzlearbeit, das Aufführungsmaterial herzustellen. Was mussten Sie denn ergänzen?
Orfeo is probably the most straightforward of the three operas that we have of Monteverdi to transcribe and to, because Monteverdi is so specific.
Da ist Orfeo vielleicht die unkomplizierteste der drei Monteverdi-Opern, die erhalten sind. Monteverdi ist so eindeutig, was die Instrumentation betrifft. Was ich am interessantesten finde, und das ignorieren viele Herausgeber, sind die Bindebögen in der Bassstimme. Manchmal sind es richtige, gerundete Bögen, manchmal sind es eckige Klammern. Schauen Sie sich die Stelle an, wenn Orfeo zum ersten Mal auftritt. Rosa del Ciel. Er singt über derselben Harmonie, aber in unterschiedlichen Rhythmen. Warum schreibt Monteverdi dann nicht eine riesige, lange Brevis-Note? Warum verwendet er diese eckigen Klammern? Meiner Meinung nach ist das ein Hinweis für die lauten Instrumente, nochmal den Akkord anzuschlagen. Dadurch entsteht ein Puls, eine Art Ostinato, ein fast hypnotisierender Schlag, an dem der Sänger ziehen und zerren kann, dem er widersprechen kann. Diese Spannung zwischen der oberen und der unteren Stimme halte ich für das Allerwichtigste. Und das wird in modernen Aufführungen oft vergessen.
Wir hören kurz rein. Dieses Jahr spielen Sie Monteverdis drei erhaltene Opern bei verschiedenen Festivals, unter anderem in Edinburgh, in Berlin, in Luzern. Das wird ein Fest. Unterscheidet sich Ihre Herangehensweise an den L'Orfeo oder auch an die anderen Opern, die Sie ja eingespielt haben vor etlichen Jahren? Wenn Sie da jetzt noch mal rangehen, hat sich was Wesentliches verändert?
I've never done Il Ritorno d'Ulisse before. And so that is the one that's really uppermost in my mind at the moment, because Orfeo I've done many, many times and I've done Poppea quite a few times.
Il Ritorno d'Ulisse habe ich bisher noch nicht gemacht. Deswegen beschäftigt er mich gerade sehr. L'Orfeo habe ich schon sehr oft aufgeführt, Poppea auch einige Male. Ich mache die beiden nicht immer genau gleich. Jedes Mal nähere ich mich wieder aus einer anderen Richtung an. Aber Ulisse habe ich noch nicht gemacht. Und deswegen erlebe ich gerade den Kick und die Begeisterung, einem brandneuen Werk zu begegnen. Wenn ich die drei Opern als Trilogie aufführe, versuche ich, ein handverlesenes Sängerensemble zusammenzustellen. Das ist sehr kosmopolitisch. Da sind Italiener dabei, Tschechen, Amerikaner, Engländer, Deutsche, Koreaner, Spanier. Sie kommen von überall her.
They come from all over the place, and our first job is to make sure that our Italian speech is absolutely perfect and that we live every syllable.
Die erste Aufgabe ist, unser Italienisch absolut perfekt zu machen. Wir leben jede Silbe. Bevor wir eine einzige Note singen, lesen wir den Text und vergegenwärtigen ihn uns als Theaterstück. Und dann tun wir uns als Sängerkompanie mit den Instrumentalisten zusammen, mit der Continuo-Gruppe. Vier Lauten, eine Harfe, zwei Musiker spielen Tasteninstrumente, Cembali und Orgeln. Dann in der Streichergruppe ein Lirone, eine Viola da Gamba, Cello, Geigen und Bratschen. Bei Orfeo kommen dann noch Blockflöten, Zinken und Posaunen dazu. Sänger und Instrumentalisten sind vollkommen vereinigt. Sie sind nicht voneinander getrennt. Das Orchester wird mitten auf der Bühne sitzen. Das verdeutlicht noch einmal mehr die Kraft der Musik. Wir müssen alle zusammen eine gemeinsame Sprache schaffen. Eine Art Lingua Franca, eine gemeinsame stilistische Sprache. Die können wir uns alle einverleiben. Das schafft auf der einen Seite eine Struktur, auf der anderen auch enorme Möglichkeiten, frei zu sein.
I'm talking about a stylistic language that we can all buy into and subscribe and assimilate. And that has a great deal of structure to it, but it also has a huge license to be free.
Und meine große Hoffnung ist es, und auch mein Ehrgeiz, dass die Aufführungen dieser Trilogie sich verändern. An jedem Ort, in jedem Theater, jeder Konzerthalle. Und dass die Musikertruppe im Laufe der Aufführungen wächst und immer mehr zu experimentieren wagt. Wenn wir in Edinburgh spielen, am Ende der Tournee, wird es sehr anders sein als zu Beginn, in Bristol, Aix-en-Provence und Barcelona. Es wird wachsen. Das finde ich sehr aufregend. Und das kann nur passieren, wenn es eine Menge Vertrauen gibt unter den Sängern, mit mir und mit den Instrumentalisten. Wir sind alle direkte Komplizen.
Ich finde das sehr spannend, was Sie gerade gesagt haben, dass Sie zuerst mal die Texte lesen, weil diese Musik ja sehr auch lebt, einfach von der Melodie der Texte, von der Sprache aus gedacht ist. Und damit kommen wir zu unserem nächsten Stück, zum Lamento d'Arianna aus der Oper L'Arianna, die leider nicht erhalten ist, bis auf dieses Lamento. Damals ist die Sängerin der Titelpartie verstorben, ganz kurz vor der Uraufführung.
Katharina Martinelli.
Und statt ihr hat eine Schauspielerin die Partie übernommen, Isabella Andreini.
What's interesting to me is in Monteverdi's.
Das finde ich interessant, dass Monteverdi eine singende Schauspielerin wählt. Für mich ist das symptomatisch für das musikalische Drama. Diese Stücke sind nicht dazu gedacht, auf opernhafte Weise gesungen zu werden. Sie wollen mit Musik deklamiert werden. Ein Zeitgenosse schrieb, das Ungewöhnliche am Orfeo sei, dass die Musiker ihren Text singen würden. Es ist nicht normales Theater, sondern gesungenes Theater. Wir reden über eine Hybridform. Das Lamento d'Arianna ist der Höhepunkt daraus.
It's not just straight theater, it's sung theater. So that it's a hybrid we're talking about, a hybrid form, and it's summed up by the Lamento d'Arianna.
Das Lamento d'Arianna, die Aufnahme mit Véronique Jean. Die Zuhörer im Jahr 1608 waren zu Tränen gerührt in Mantua. Ist das Monteverdis Anliegen, den Zuhörer zu erschüttern, zu rühren?
There's a wonderful letter by Monteverdi, which I just find so touching, when he is replying to a demand.
Es gibt einen wunderbaren Brief von Monteverdi. Ich finde ihn so berührend. Er antwortet darin auf eine Anfrage, einen neuen Operntext zu vertonen. In diesem Text kommen leblose Dinge vor, Winde, Meere, Bäume. Monteverdi sagt, wie soll ich das machen? Orpheus hat uns mit der Leidenschaft seines Gesangs berührt und das Publikum weint. Arianna hat das Publikum zu Tränen gerührt. Das war nur möglich, weil die beiden Menschen waren. Mit seelenlosen Gegenständen bringe ich niemanden zum Weinen. Ich finde, das ist ein wunderbares Credo. Ja, Monteverdi wollte eine emotionale Reaktion von seinen Zuhörern. Eindeutig.
Yes, I think he intended, he set out to elicit an emotional response from his listeners. Very definitely.
Damit kommen wir zum Seitenstück des L'Orfeo, der Marienvesper, 1610 gedruckt. Monteverdi war damals 43, hat sich sehr intensiv umgeschaut nach einer anderen Stelle, weil er in Mantua unglücklich war. Und die Marienvesper ist in einem Druck erschienen, gemeinsam mit einer sechsstimmigen Messe. Monteverdi hat diesen Druck dem Papst gewidmet, Papst Paul V. Manche Musikwissenschaftler sagen, das sind Bewerbungsunterlagen, mit denen er auf sich aufmerksam machen wollte, auch dem Papst gegenüber. Wie sehen Sie das?
Monteverdi was a very clever businessman and he was a career musician and he was unhappy in Mantua. His years in Mantua were perhaps the most creative of his life, but he was unter Druck, he was under the thumb of the prince all the time and it was a painful experience for him.
Monteverdi war ein sehr gewiefter Geschäftsmann. Seine Karriere als Musiker war ihm wichtig. Und er war unglücklich in Mantua. Es waren vielleicht die kreativsten Jahre seines Lebens, aber er war unter Druck, immer unter der Fuchtel des Herzogs. Es war sehr schmerzhaft für ihn. Als er 1610 die Messe und die Vesperpsalmen veröffentlichte, war das ohne Frage eine Art Bewerbungsschreiben auf zwei verschiedene Stellen, und zwar als Maestro di Cappella an der Basilica di San Marco in Venedig, vielleicht der prestigeträchtigste Musikerposten in ganz Europa, und die andere hatte mit Rom zu tun und mit der Sixtinischen Kapelle. Sein Kompositionsstil war genau auf diese beiden Jobs ausgerichtet. Die sechsstimmige Messe wäre für Venedig unpassend gewesen. Und das merkwürdige Mosaik von sehr erotischen Solomotetten und Psalmen, die Vesper enthält, hätte nicht ins gegenreformatorische Rom gepasst. Das hätte man dort viel zu ungezogen gefunden. Eine ziemlich pfiffige Doppelstrategie. Rom wies ihn zurück, Venedig nahm ihn.
So there is a kind of clever, canny strategy by Monteverdi. And Rome rejected him and Venice took him up.
Ja, kurze Zeit später wird Monteverdi dann Kapellmeister, Maestro di Cappella von San Marco in Venedig. Er verdient gut, er hat großen Einfluss, er hat eine wunderbare Stelle. Warum nehmen die Venezianer gerade ihn?
Well, he was by far the best qualified composer. I mean, who wouldn't want Claudio Monteverdi?
Er war bei weitem der beste Kandidat. Wer hätte Claudio Monteverdi im Jahr 1613 nicht gewollt? In ganz Italien gab es keinen Komponisten, der ihm das Wasser hätte reichen können. Allein die Tatsache, dass Heinrich Schütz, Deutschlands führender Komponist, eine Pilgerfahrt zu Monteverdi unternahm und ihn in Venedig treffen wollte, bezeugt, welchen Stand Monteverdi damals hatte. In ganz Europa. Er musste ziemlich hart arbeiten, um Disziplin in den Chor zu bringen. Das war nicht leicht. Und es war auch nicht die totale künstlerische Befriedigung für ihn. Er wollte die Möglichkeiten der Seconda Pratica weiter erforschen. Tragischerweise haben wir viele seiner Werke verloren. Gott sei Dank ist das achte Madrigalbuch erhalten, 1638 gedruckt. Das enthält so erstaunliche Werke wie das Combattimento di Tancredi e Clorinda, eine wunderbare Vertonung eines Textes von Torquato Tasso. Und wir haben die Selva Morale e Spirituale, diese wunderbare Sammlung von geistlicher Musik, die er für die Basilica di San Marco geschrieben hat.
Sie hören SWR 2 zur Person, eine Sendung zum 450. Geburtstag von Claudio Monteverdi. Übrigens gibt es dieses Jahr auch bei den Schwetzinger SWR-Festspielen einen großen Monteverdi-Schwerpunkt mit allen drei Opern, mit weltlichen und geistlichen Madrigalen und mit Grenzgängen, die Monteverdis Musik mit Jazz und Improvisation kombinieren. Mein Gesprächsgast in der Sendung heute ist der englische Dirigent und Monteverdi-Kenner Sir John Eliot Gardiner. Er steckt gerade mitten in den Proben zu Monteverdis Opern, besonders zu den beiden späten Il Ritorno d'Ulisse in Patria und L'Incoronazione di Poppea.
What's so wonderful and admirable is the way that Monteverdi, right at the end of his life,
es ist großartig, dass Monteverdi am Ende seines Lebens all seine Energie bündelt und in seine zwei letzten Opern steckt. Damals ist er schon Priester geworden. Aber die Oper hat ihn noch einmal in ihre Welt gelockt. Die ist mittlerweile ganz anders als noch im Orfeo. Die Oper ist damals schon eine kommerzielle, öffentliche Kunstform. In Venedig konkurrieren einige Opernhäuser und buhlen um das internationale Publikum. Die Opern reflektieren den Ruhm der Republik Venedig. Monteverdis jüngere Kollegen überreden ihn, wieder Opern zu komponieren, darunter auch Francesco Cavalli, sein Vizekapellmeister an San Marco. Gott sei Dank haben wir diese Wunderwerke aus seinen letzten Jahren.
Thank goodness. We have these two miraculous works at the end of his life.
Il ritorno d'Ulisse in patria 1641 in Venedig fürs Teatro San Cassiano, das erste öffentliche Opernhaus Venedigs. Worum geht's in dieser großartigen Oper?
I find Ritorno di Ulisse in a way the most compelling and galvanizing of the three operas we have in Monteverdi because he structures it in such a way that
von den drei erhaltenen Monteverdi-Opern ist Il Ritorno d'Ulisse für mich die stringenteste, diejenige, die am meisten elektrisiert. Die Intensität lässt niemals nach. Am Anfang steht dieses Paar, das jahrelang getrennt voneinander lebte. Odysseus zieht in den Trojanischen Krieg, seine Frau Penelope bleibt allein am Hof zurück, umgeben von lauter Kriechern und Parasiten. Sie ist die ganze Zeit unter Druck.
And when Ulysses comes back and he's had this big battle with Poseidon, people who just deposit him on the floor of his homecoming, he's undergone all sorts of traumas and transformations.
Odysseus übersteht einen heftigen Kampf mit dem Meeresgott Poseidon. Er liegt auf dem Boden und ist nur noch ein Wrack, völlig traumatisiert. Aber Minerva rettet ihn. Sie kommt in Verkleidung zu ihm. Er hält sie für einen neugierigen Jungen, einen Rabauken. Sie gibt sich zu erkennen und sagt ihm, dass sie ihn nach Hause an seinen Hof bringen wird und zu Penelope. Die Reise wird immer wieder unterbrochen von allerhand Ereignissen. Und erst ganz am Schluss sieht Penelope, dass der Fremdling, der da aufgetaucht ist, wirklich ihr Mann ist. Die ganze Zeit über wird die Spannung aufrechterhalten, 3 Stunden lang.
So the sense of suspense is maintained all through the 3 hours of the opera. It's brilliant.
Wenn Sie einen Wunsch frei haben und sich eine kurze Szene wünschen dürfen, welche wählen Sie?
Oh, again, I think there are so many wonderful scenes to choose from. I think Ulysses' first monologue when he's washed up on Ithaca.
Es gibt so viele wunderbare Szenen. Der erste Monolog von Odysseus, wenn er am Strand von Ithaka angespült wird, ist so kraftvoll. Ich finde die Versöhnung zwischen ihm und seinem Sohn Telemaco unglaublich berührend. Der Dialog zwischen dem fetten, lächerlichen Parasiten Iro und dem Hirten Eumete ist sehr stark. Eine Szene wie bei Shakespeare. Aber ich glaube, das Schlussduett zwischen Penelope und Odysseus ist der erhabenste Moment der ganzen Oper.
Penelope und Ulysses ist der most sublime Moment in der ganzen Oper.
Wir hören die Szene mit Bernarda Fink als Penelope und Christoph Brigadier als Odysseus. Die Schlussszene aus Monteverdis Il Ritorno d'Ulisse in Patria mit Bernarda Fink als Penelope und Christoph Brigadier als Odysseus. Das Concerto Vocale spielte, René Jacobs hatte die Leitung.
In Venedig findet Monteverdi Zeit, neben dem Amt an San Marco Unmengen von Musik zu komponieren. Er hat da die verschiedensten Aufgaben miteinander kombiniert. Und er entscheidet sich 1632 in den geistlichen Stand zu treten. Wissen wir, wie es zu dieser Entscheidung kam?
We probably know more about Monteverdi's life more than any other composer of the period or than many other composers until really the life of Mozart.
Über Monteverdis Leben wissen wir vielleicht mehr als über das Leben jedes anderen Komponisten dieser Zeit, bis hin zu Mozart. Wir wissen so viel weniger über Schütz, Purcell, Charpentier, Rameau, Händel und Bach, als wir über Monteverdi wissen. Gott sei Dank haben wir seine Briefe. Trotzdem gibt es natürlich Lücken in unserem Wissen. Zum Beispiel eine Antwort darauf, warum er Priester wurde, warum er die Weihen empfing. Wir wissen auch nichts über die Spannungen in der venezianischen Gesellschaft, die Monteverdi zwar förderte, aber auf eine Art auch klein hielt. War seine eigene Entscheidung, zunächst einmal keine Opern zu schreiben, als das erste öffentliche Opernhaus 1637 seine Pforten öffnete? Musste man ihn bezirzen, damit er in die Welt der Oper zurückkehrte? Oder war er eine Art Patenonkel der frühen venezianischen Oper und entschied sich in den Anfangsjahren erstmal keine eigenen Werke beizusteuern? Wir wissen es nicht. Aber es macht eigentlich auch nichts. Was ich wirklich schlimm finde, ist, dass einige seiner Opernpartituren verloren gegangen sind. Und ich hoffe immer noch, dass eines Tages Arianna wieder auftaucht oder eine der späteren venezianischen Opern im Gewölbe einer Kirche oder irgendwo im Vatikan oder in einer der Palladio-Villen am Brentakanal. Wer weiß, wenn sie nicht als Brennmaterial verwendet wurden, wie das mit einigen Bach-Kantaten passiert ist, gibt es sie noch. Das habe ich im Gefühl. Eines Tages finden wir sie.
There exists the, I have a feeling that they exist and one day we'll get them, or one or two.
Das war
Wouldn't that be a miracle?
Ja, aber ich glaube, das haben sich schon Generationen vor uns gewünscht.
Oh yeah, of course.
Trotzdem muss man weiter suchen. Ja. Kommen wir zu Monteverdis letzter Oper, L'Incoronazione di Poppea. In den 1960er Jahren, 70er Jahren gab es ja eine große Monteverdi-Renaissance. Nicolas Harnoncourt und Jean-Pierre Ponel haben in Zürich alle drei Opern aufgeführt, die Partituren üppig instrumentiert zum Teil.
Das kann man wohl sagen.
Wie stehen Sie dazu? Wie viel Freiheit hat man Ihrer Meinung nach als Interpret, eigene Instrumentationen vorzunehmen?
Well, you've put your finger now on a really important issue, this question of how, as musicians in the 21st century, how do we treat the source material? How do we treat it with kid gloves? Do we treat it with so
Das ist eine sehr wichtige Frage. Wie gehen wir als Musiker des 21. Jahrhunderts mit dem Quellenmaterial um? Mit Samthandschuhen und mit so großem Respekt, dass wir alles genau so spielen, wie es aufgeschrieben ist? Oder gibt es Freiheiten? Können wir Instrumente dazufügen oder weglassen, die Stimmlagen der Sänger verändern? Eine heikle und empfindliche Frage. Es gibt eine riesige Fülle von Möglichkeiten, für die sich Musiker entschieden haben. Raymond Lepper zum Beispiel war ein wunderbarer Pasticcio-Schreiber. Er führte beide späte Opern in Glyndebourne auf, in den 60er und frühen 70er Jahren. Die Musik ist beinahe nicht wiederzuerkennen. Sie ist fast in der Welt von Leha und Johann Strauss angesiedelt. Es war sehr überzeugend, ein Kind seiner Zeit. Und dann kam Nicolas Harnoncourt, der Priester des Authentischen. Und trotzdem macht er etwas ganz Ähnliches. Er verwendet Instrumente der Zeit, aber er fügt Gott weiß was dazu. Alle Orchesterfarben, die er kriegen kann. In Ponel hat er einen wunderbaren Partner. Das hatte eine ungeheure Wirkung. Und dann gab es genauso ungeheure Gegenreaktionen. Puristen der historischen Aufführungspraxis im Büßergewand, die sagten, nein, wir dürfen nur das nackte Gerüst dessen spielen, was wir überliefert vorfinden. Nicht in Monteverdis Autographen, die sind verschollen, sondern in der Handschrift eines Schreibers. Das ist übrigens manchmal die Ehefrau von Cavalli. Es ist schön und gut, ich stimme vielem davon zu. Aber manchmal sind die Aufführungen dann sehr langweilig, weil den Sängern ganz entscheidende Fähigkeiten fehlen. Das Fleisch und Blut dieser Musik, ihr Gedärm fehlt dann.
That's all very well and I can go along with a lot of that, but sometimes the performances that come from it are very dull because they miss what we were talking about earlier, which is the many qualities that are required of a singer when he or she interprets Monteverdi, so that the actual blood and guts of the music sometimes is missing. As a historian, which I was trained as, I have huge respect for the source material. As a musician, I feel that I'm not trying to exhume a dead body.
Ich bin Historiker, habe Geschichte studiert und einen riesigen Respekt gegenüber den Quellen. Als Musiker aber versuche ich nicht, einen toten Körper wieder auszugraben und zu reanimieren. Wir sind keine Museumskuratoren. Wir sind lebendige Musiker, die versuchen, die Essenz eines längst verstorbenen Komponisten herauszufiltern und sie in unsere heutige Welt zu übertragen, für moderne Hörer. Da muss man gar nicht so viele Kompromisse machen. Es geht nicht darum, die Kräfte unnatürlich aufzublähen. Man braucht eine Wahrhaftigkeit gegenüber der Essenz. Wesentlich ist die Textdeklamation, das Abstreifen von stilistischen Gepflogenheiten, die aus einer späteren Zeit stammen. Sich also so weit wie möglich annähern an den Geist und den Stil einer Zeit, sofern wir das rekonstruieren können. Dann ein bedingungsloser Glaube an die Kraft der Musik und dass sie ins Publikum wirkt. Und die beteiligten Musiker müssen voll und ganz ihre Rolle verstehen, ob sie miteinander kommunizieren oder ob sie erzählen. In Monteverdis Opern ändert sich die Perspektive, je nachdem, an wen die Rede gerichtet ist. Manchmal sind es Überlegungen, die im Inneren einer Person stattfinden, wie beiseite gesprochen. Und manchmal sind es Dialoge zwischen zwei oder drei Sängern. Manchmal wendet sich die Rede ans Publikum. Und es ist sehr wichtig, hier stimmlich zu differenzieren. Das sind schwierige Entscheidungen. Wenn man sich hier klar ist, dann folgen die nächsten Entscheidungen. Wie viele Instrumente spielen an welcher Stelle? Besetzt man die Hirtenszenen mit Blockflöten? Wo setzt man Zinken ein? Wie viele Continuo-Spieler spielen womit? Das kann man im Lauf der Proben ausarbeiten. Und je nach Tagesform und Aufführungsort ändert sich das auch. Es ist also gleichzeitig herausfordernd, ernüchternd und wunderbar befreiend.
Recorders, Blockflöten, to the pastoral scenes, whether you add cornets, how many continuo players play at once. It's all things that can be worked out in the course of rehearsals and will change from venue to venue and one evening to another. So it's both challenging and sober-making and also wonderfully liberating at the same time.
Wir hören einen Ausschnitt aus der Aufnahme von Nikolaus Harnoncourt. Sie ist 44 Jahre alt, in ihrer üppigen Instrumentation, alles andere als historisch korrekt, aber in ihrer dramatischen Kraft unglaublich stark, wie ich finde. Es ist die Szene aus dem dritten Akt, in der Kaiser Nero seiner geliebten Poppea hoch und heilig die Ehe und den Thron verspricht. Eine Szene aus Monteverdis L'Incoronazione di Poppea mit Helen Donat als Poppea und Elisabeth Söderström als Nero. Nikolaus Harnoncourt dirigierte den Concentus Musicus Wien in dieser Aufnahme aus dem Jahr 1973. In L'Incoronazione di Poppea regiert das Prinzip der Lust und der Macht, oder?
The last two operas of Monteverdi are extraordinarily opposed to each other in their morality.
Die letzten beiden Opern von Monteverdi sind extrem gegensätzlich, was ihre Moral betrifft. Im Ritorno d'Ulisse geht es um eheliche Treue und Vertrauen. Das Vertrauen in die Liebe wird letztlich die Widrigkeiten überwinden. In L'Incoronazione di Poppea geht es um politisches Machtstreben, Skrupellosigkeit und Lust. Die schiere sexuelle Lust siegt am Ende. Das irritiert viele Leute und sie fragen sich, wie konnte Monteverdi, der ja damals Priester war, nur diesen unmoralischen Sieg der körperlichen Lust über alles andere feiern? Und wie kommt es, dass uns das als Zuschauer anspricht, dass wir sogar ein kleines bisschen Mitgefühl für Poppea und Nero haben? Und darauf habe ich keine Antwort. Nur, dass es einen einfach reinzieht. Monteverdi hat diese unglaubliche Macht, dass man seine Reserviertheit überwindet, die Skrupel fallen lässt und sich von seiner Musik verzaubern lässt.
Monteverdi has this incredible power to make you drop your reservations and drop your scruples and to be enchanted. Allow you to be enchanted by his music.
Man wünscht sich als Zuhörer wirklich, dass die beiden zusammenkommen.
Isn't that weird? That's really strange, but one does.
Seltsam, oder?
Das Schlussduett aus Monteverdis Poppea, Pur ti miro, pur ti godo, gehört zum Allerschönsten, was wir kennen aus dem 17. Jahrhundert. Aber leider ist es wahrscheinlich gar nicht von Monteverdi. Es ist in einer der Handschriften von L'Incoronazione di Poppea überliefert. Aber man hat es sehr stark angezweifelt. Wie halten Sie es mit dem Schlussduett? Spielen Sie das?
Das interessiert mich nicht die Bohne. Es ist mir egal, ob das von Monteverdi ist oder von Ferrari, Cavalli oder sonst wem. Es passt und ist hinreißend. Wenn es von jemand anderem ist als von Monteverdi, dann ist es ein brillantes Imitat. Und es geht mir durch Mark und Bein. Wer der Autor ist, schert mich genauso wenig, wie wenn ich ein Gemälde von Tintoretto oder Tizian anschaue und jemand es dann nur ihrer Schule zuschreibt. Das ist mir egal.
Sir John Eliot Gardiner, vielen Dank für das Gespräch.
Du bist ich und ich bin du. Das Schlussduett aus Monteverdis Oper L'Incoronazione di Poppea mit Nuria Rial, Philipp Jarouski, dem Ensemble L'Arpeggiata und Christina Pluha. SWR 2 zur Person war heute Claudio Monteverdi zum 450. Geburtstag gewidmet. Vielen Dank an meinen Gesprächspartner, den Dirigenten und Monteverdi-Kenner Sir John Eliot Gardiner. Die Übersetzungen sprach Rudolf Guckelsberger, an der Technik war Andrea Walz und die Redaktion hatte Gabi Beinhorn. Wie immer finden Sie eine Liste mit allen Musiktiteln der Sendung im Internet unter swr2.de/musik unter der Rubrik zur Person. Dort steht die Sendung auch eine Woche lang zum Nachhören. Eine CD der Sendung können Sie bestellen beim SWR-Mitschnittdienst, Telefon 07221 929 26030. Und noch ein Hinweis auf die Schwetzinger SWR-Festspiele. Da gibt es dieses Jahr jede Menge Monteverdi, unter anderem alle drei Opern. Am 28. April geht's los und wie immer senden wir alle Konzerte auch in SWR 2. Hier folgen jetzt die Nachrichten, dann das Forum Buch. Ich bin Doris Bleich, sage Addio und überlasse das letzte Wort gerne Claudio Monteverdi.
Addio, Terra. Addio, cielo. Addio.